Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum heutigen Live-Studio vom 29. September 2020. Schön, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Was mir als Moderator immer wieder großen Spaß macht, mich ja fasziniert, ist zu sehen, was die Forschungseinrichtungen der IBM so leisten. Das sind immer sehr interessante Themen in unserer Region DACH, Deutschland, Österreich und Schweiz. Dort haben wir zwei tolle Labore. Wir haben vor allem tolle Forscherinnen und Forscher. Ich habe im heutigen Live-Studio die Chance, mit einer Wissenschaftlerin und einem Wissenschaftler aus dem Labor in der Schweiz, in Rüschlikon, zu sprechen. Eines unserer Themen, Quantum Computing. Quantum Computing ist eines der Megathemen der kommenden Jahre. Da sind sich die Experten einig. Und vor kurzem habe ich ja mit Ingolf Wittmann von Fraunhofer IAF darüber gesprochen, wie die Qubits, bildlich gesprochen, über den großen Teich nach Deutschland hüpfen. Im kommenden Jahr soll der erste Quantumcomputer in Ehingen stehen. Eine der prägenden Forscherinnen der IBM rund um Quantum ist IBM Fellow Heike Riehl. Mit ihr spreche ich darüber, wie sich Quantum Computer entwickelt hat, welche Meilensteine es gab und geben wird. Hallo Heike.
Hallo.
Heike, kannst du ein bisschen aus deinem persönlichen Werdegang erzählen und wie du an das Thema Quantum Computing gekommen bist?
Ja, sehr gerne. Also mein Background ist in Physik und das zeigt natürlich auch, warum man sehr nahe dann auch an die Quantenphysik und Quantum Computing herankommt. Ich leite hier bei IBM Research die Abteilung Science und Technology, die sich auch mit Quantum Computing beschäftigt und bin auch zuständig für die IBM Research in Quantum in Europa.
Wir wollen zuerst einmal, bevor wir zur Roadmap kommen, über die Geschichte, die Vorgeschichte entsprechend reden. Was sind denn die Anfänge von Quantum Computing? Welche Idee liegt hinter diesem Modell?
Ja, Quantum Computing ist ein wirklich spannendes Thema, das im Augenblick auch sehr viel Aufmerksamkeit findet, weil es eine sehr dynamische Entwicklung durchgeht. Wir wissen, dass das klassische Computing ja auch langsam sozusagen an bestimmte Grenzen stößt. Und Quantum Computing ist ein komplett neues Computing-Paradigma. Es verwendet die Gesetze der Quantenphysik, und eben anders wie bei den klassischen Computern, die Gesetze der klassischen Physik verwenden, die digitalen Computer. Bei den digitalen Computern nehmen wir ja sogenannte Bits für die Berechnung. Diese bestehen aus Nullen und Einsen. Und auch während der gesamten Berechnung sind diese Bits immer im Zustand 0 oder 1. Während bei den Quantencomputern man eben jetzt die Quantenphysik verwendet. Und hier verwendet man sogenannte Qubits oder Quantum Bits. Und die können eben nicht nur 0 oder 1 sein, sondern die können auch 0 und 1 gleichzeitig sein. Und das klingt natürlich etwas strange für uns, weil wir sozusagen als Menschen eigentlich die klassischen Gesetze kennen, wie sich Dinge im Raum bewegen, wie ein Ball nach unten fällt. Aber die Gesetze der Quantenphysik verhalten sich eben für uns manchmal komplett nicht nachvollziehbar. Und diese Gesetze können wir aber jetzt ausnutzen, um Rechnungen durchzuführen. Und die Möglichkeit eben diese Quantenphysik von diese Superposition, wie man das auch nennt, eben den Mischzustand von 0 und 1 zu verwenden und auch Interferenzen, wie man das von Wellen her kennt, zu verwenden und dann auch noch ein dritte Eigenschaft, die sogenannte Verschränkung von Quanten. Das ist was wir eben jetzt hier verwenden können für Quantum Computing und uns diese hohe Leistungsfähigkeit oder das Potenzial für diese hohe Leistungsfähigkeit zur Verfügung stellen soll.
Nun teilt man jetzt klassischerweise so eine Entwicklung in Phasen ein. Man redet von Meilensteinen, die entsprechend eingehalten werden, erreicht werden. Was war das so der erste Meilenstein beim Thema Quantum Computing?
Also vielleicht können wir da noch über die Idee und den Ursprung von Quantum Computing sprechen, denn die Quantenphysik kennt man schon sehr lange, schon in den 20er Jahren, 1920, also vor über 100 Jahren. Und der Quantencomputer wurde das erste Mal vorgeschlagen 1981. Und das war auf einer Konferenz, die von MIT und IBM zusammen durchgeführt wurde. Und da schlug der geniale Physiker Richard Feynman die Idee eines Quantencomputers vor. Und warum hat er das getan? Weil man in der Physik und Chemie Probleme hat, die man nicht lösen konnte. Zum Beispiel Moleküle, kleine Moleküle auch, die unterliegen den Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik. Und man konnte das nicht mit klassischen Rechnern und auch kann man auch heute noch nicht mit klassischen Rechnern exakt berechnen. Und Richard Feynmans geniale Idee war, wenn also die Moleküle der Quantenphysik unterliegen, warum bauen wir dann nicht einfach Rechner, die auch der Quantenphysik unterliegen und dann im Prinzip einfacher dieses Problem lösen sollen? Und das war natürlich eine theoretische Überlegung am Anfang. Und aus dieser theoretischen Überlegung oder diese Idee haben sich dann viele weitere Physiker sich darum gekümmert, das Konzept von Quantum Computing zu entwickeln. Und ein großer Meilenstein, der von einem Kollegen von mir, David DeVincenzo, durchgeführt wurde, war dann aus dieser Theorie auch eine Art Rezept abzuleiten, wie man sogenannte Quantum Bits auch dann wirklich in der Realität bauen kann. Und dann dieses Paper, das wurde 1996 veröffentlicht, da haben dann auch viele Experimentalphysiker angefangen, sich auch mehr damit zu beschäftigen und zu schauen, welche physikalischen Systeme bieten denn diese Eigenschaften und können diese Charakteristiken erfüllen, dass man sogenannte Quantenbits bauen kann. Und die Qubits, die wir heute verwenden, die wurden 2007 das erste Mal gezeigt. Und dann hat man natürlich eines gezeigt, man hat das besser verstanden, wie man es sozusagen kontrollieren kann. Man hat dann mehrere gezeigt, die auch miteinander verbunden, hat auch Fehlerkorrektur gezeigt, wie man das machen kann. Und bis dann 2016 wir den ersten 5-Qubit-Quantenprozessor gezeigt haben und den auch über unsere IBM Cloud zur Verfügung gestellt haben. Dass also jeder Zugriff auf so einen Quantenprozessor hat und damit auch Forschung und Entwicklung treiben kann und sich aber vor allem auch kommerzielle und technische Anwendungen suchen kann, um reale Probleme mit Wert zu lösen und hier auch Vorteile, sozusagen den Quantenvorteil auch zu zeigen.
Du hast ja David DeVincenzo erwähnt, der entsprechend die Grundlagen geschaffen hat. Er hat 5 Kriterien für Quantencomputer entsprechend entwickelt. Lass uns die nochmal anschauen, um das ganze Thema etwas deutlicher zu machen. Was sind diese Kriterien und wie sahen die ersten Experimente im Bereich Quantencomputing aus?
Also die Kriterien beschäftigen sich damit, dass man zeigen muss, wenn man ein Qubit bauen möchte, dann muss man das Qubit auch in den Initialzustand bringen können. Das heißt, ich muss eine Kontrolle über das gesamte System haben. Dann muss man auch eine gewisse Kohärenzzeit muss das System erfüllen können. Man muss ein sogenanntes 2-Energieniveau-System auch haben. Also es geht schon dann auch sehr schnell in die technischen Sachen rein. Ich glaube, das muss man jetzt nicht zu stark vertiefen. Aber durch diese Anleitung, diese Kriterien, die David DeVincenzo eben definiert hat, konnte man dann auch als Experimentalphysiker, wusste man genau, was man sucht, welches physikalische System man verwenden kann, um dann diese Kriterien zu erfüllen und dann auch Qubits zeigen zu können. Das heißt, man muss die kontrollieren können, man muss die in einen bestimmten Anfangszustand bringen können, man muss auch die Qubits dann miteinander agieren lassen können, um die Berechnung durchzuführen. Das sind sogenannte Gates, die man auch auf die Qubits anwenden können muss. Und natürlich muss man auch das Ergebnis zum Schluss messen können. Also all diese verschiedenen Dinge, die man braucht, wurden dann gezeigt.
Du hast ja auch das Jahr 2016 schon erwähnt, ein Meilenstein, da wurde die Quantum Experience in die Cloud gestellt. An dem Start warst du ja maßgeblich beteiligt. Was können wir uns konkret darunter vorstellen?
Genau, also die Quantum Experience ist im Prinzip wir stellen über die IBM Cloud Quantum Computing zur Verfügung. Wir im Prinzip demokratisieren damit auch Quantum Computing, denn jeder, egal wo er ist in der Welt, hat Zugang zu dem System und kann es auch verwenden. Das Spannende war, dass man natürlich zu dem Zeitpunkt wir uns überlegt haben, sollen wir jetzt direkt weitermachen und ohne diesen weiteren Schritt zu tun, es in die Cloud zu bringen und direkt zu größeren Systemen übergehen oder es auch in die Cloud bringen und damit auch anderen Forschern, anderen Entwicklern diesen Zugang zu erlauben und sozusagen auch kreative Ideen umzusetzen. Und das war genau der richtige Weg, auch dies zu tun. Und das hat natürlich bedeutet, dass wir jetzt auch eine Software entwickeln, das über die Cloud zur Verfügung stellen, Security entsprechend auch aufbauen, auch die entsprechende Software, damit der User an anderen Ende sozusagen Zugriff haben kann auf die Quantum Computer und damit auch die gesamte Entwicklung weiterzutreiben, auch Anwendungen sich zu überlegen, diese zu verwenden und somit auch eine IBM Community aufzubauen, die sich mit dem Weiterentwickeln, dem Anwenden, auch dem Training und der Education von Mitarbeitern, also der Weiter- und Fortbildung widmet und sozusagen Quantum Computing weiter vorwärts treibt und damit die Anwendung auch beschleunigt.
Das war der erste Teil unseres Gesprächs zum Thema Quantum Computing, das wir vor kurzem aufgezeichnet haben. Im zweiten Teil, den wir kommende Woche senden werden, geht es tiefer um die Pläne, um die Roadmap und möglichen Anwendungsgebiete von Quantum Computer. Es wird wieder spannend, das verspreche ich euch, das verspreche ich Ihnen. Nun von der etablierten Forscherin Heike Riehl, zu den wenigen IBM Fellows zählt, zu einem aufstrebenden Wissenschaftler. Mit Philipp Schwaller spreche ich über die KI-Plattform namens RoboReaction. Sie soll Wissenschaftlern und Unternehmen dabei helfen, die Kosten und den Zeitaufwand für die Modulsynthese und die Arzneimittelforschung zu verkürzen. Ein Thema, das sicher in diesen Zeiten besonders relevant ist. Und das erkläre ich in meiner Anmoderation. Die Suche nach Arzneimitteln im Zusammenhang mit Covid-19 zeigt, wie komplex und zeitraubend die Forschung ist. Ein wichtiger Bereich sind hier auch chemische Synthesen, die aufwendig und langwierig sind. Sie dauern im Durchschnitt mindestens 10 Jahre, um ein neues Material zu entdecken und auf den Markt zu bringen. Nicht zu reden von den Produktionskosten, die durchschnittlich 10 Millionen US-Dollar betragen. Die Synthese von Vitamin B12 hat zum Beispiel 12 Jahre gedauert. Digitale Technologien, die in aller Munde sind, künstliche Intelligenz, Cloud-Automatisierung, haben jetzt das Potenzial, die Entwicklung massiv zu beschleunigen. Dazu gibt es mit IBM Reaction for Chemistry und RoboReaction gerade ein sehr spannendes Beispiel aus dem IBM-Labor in Zürich. Und ich spreche darüber mit Philipp Schwaller, der im IBM-Labor in Zürich arbeitet. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der datengesteuerten Entdeckung und Synthese neuartiger Moleküle und Materialien. Philipp, ihr beschäftigt euch ja im Labor in Zürich mit Reaction for Chemistry oder mit RoboReaction. RoboReaction ist ein neues Werkzeug, das ihr gerade entwickelt und vorgestellt habt. Kannst du den Zuschauern erklären, was dahinter steckt, was da entsprechend benutzt wird?
Also RoboReaction und Reaction for Chemistry bauen auf einer Analogie zwischen der organischen Chemie und menschlicher Sprache auf. Die Algorithmen, die wir brauchen, sind ähnlich wie was zum Beispiel Google Translate zur Übersetzung von Englisch nach Deutsch von einer Sprache zur anderen benutzt. Nur dass wir unsere Moleküle, die textbasiert repräsentiert werden können, wo sozusagen das Molekül ein Wort repräsentiert und jedes einzelne Atom ein Buchstabe, mit diesen Repräsentationen können wir diese Übersetzungsprogramme in der Chemie gebrauchen.
Jetzt Übersetzungsprogramm auf der einen Seite und das wendet ihr dann auf die Chemie an. Das hätte man jetzt nicht unbedingt erwarten können, dass hier künstliche Intelligenz, NLP, entsprechend hier auch in chemischen Prozessen eingesetzt werden kann. Wie viele Nutzer gibt es denn schon? Welche Erfahrungen sind denn unterdessen gemacht worden?
Also das Ursprungsprogramm, das wir auf der IBM Reaction for Chemistry Plattform vorgestellt haben in 2018, war ein Programm für die Vorhersage von chemischen Reaktionen. Und dort, was das Modell gelernt hat, ist eine Übersetzung von Anfangsmolekülen zu Produktmolekülen. Und ähnlich wie ein Mensch chemische Reaktionen lernen würde, hat das Programm Millionen von Beispielen von chemischen Reaktionen gesehen und durch diese Daten eigentlich die wichtigen Muster von diesen chemischen Reaktionen, von dieser Transformation heraus extrahiert. Der Vorteil von so einem Modell ist natürlich, dass es die ganze Literatur innerhalb von einigen Tagen durchgehen kann. Und für einen Mensch würde es mehr als das ganze Leben gehen, denke ich. Und ja, seit 2018 hatten wir mehr als 15.000 Nutzer, die mehr als 900.000 chemische Reaktionen durch diese IBM Reaction for Chemistry Plattform vorhergesagt haben.
Philipp, du hast uns ja sehr schön erläutert, wie man von Anfangsmolekülen zu Zielmolekülen entsprechend kommt. Es geht auch andersrum, das weiß ich aufgrund unseres Vorgesprächs. Und ich fand, du hast da ein wirklich sehr, sehr schönes Beispiel genannt, die Hochzeitstorte, die man auseinandernehmen kann. Kannst du uns das noch ein bisschen erklären, damit ein Nichtchemiker wie ich das auch noch besser versteht?
Genau. So, letztes Jahr haben wir dann eine zusätzliche Funktion hinzugefügt auf dieser IBM Reaction for Chemistry Plattform, die Retrosynthese. Dort startet man von einem Anfangsmolekül und versucht eigentlich über verschiedene Reaktionen einen Weg zu finden zu Bausteinen, Molekülen, die man kaufen kann. Die Analogie zum Kuchen oder zur Hochzeitstorte wäre, dass man halt ein Bild hat von einer Hochzeitstorte, die man gerne backen würde. Und unsere Modelle haben viele Rezepte gesehen von verschiedenen Hochzeitstorten. Und jetzt, wenn man dem Modell das neue Bild zeigt, ist es dann fähig, ein Rezept zu finden zu den Zutaten zur Hochzeitstorte.
Wir sehen also mittlerweile, dass künstliche Intelligenz und Machine Learning am Werke sind. Und ihr habt eure Entwicklung ja auch weitergetrieben, ganz aktuell in Richtung Robotik. Was ist und was kann dann RoboReaction, das ihr kürzlich vorgestellt habt?
Also RoboReaction ist dann die Erweiterung. Da gehen wir haben diese Repräsentationen von diesen chemischen Reaktionen, von diesen Zutaten, die zusammengemischt werden müssen, um die Torte zu backen, aber noch nicht die einzelnen Schritte, die man im Rezept machen muss, welche Temperatur, was man genau wann zusammenmixen muss. Und das ist genau, was der Software-Layer in RoboReaction machen kann. Er übersetzt die chemischen Reaktionen in die Schritte, die der Roboter oder auch ein Mensch ausführen könnte.
Wir haben also Reaction for Chemistry eigentlich das Rezept und haben dann mit RoboReaction den Koch, der das Rezept entsprechend zusammenbraut, damit er auch was Vernünftiges herauskommt. Und dieser Roboter steht bei euch im Labor in Zürich. Müssen denn die Chemiker aus aller Welt jetzt zu euch pilgern, in die Schweiz pilgern, damit sie ihr Rezept in Anführungsstrichen testen können?
Das müssen sie nicht, Stefan. Der Software-Layer, den wir entwickelt haben, ist cloudbasiert auf OpenShift und dadurch können die Chemiker von überall auf der Welt auf die Hardware zugreifen.
Wie weit ist denn RoboReaction? Ist das schon in Produktion?
RoboReaction ist ein Prototyp, aber ein funktionierender Prototyp und wir haben schon einige Reaktionen erfolgreich durchgeführt. Sobald eine Reaktion durchgeführt wurde, wird das Ganze automatisch auch weiter in ein Analysegerät weitergegeben und dann schlussendlich kann der Chemiker auf der Plattform ein PDF runterladen mit den Analyseresultaten und sehen, ob er wirklich das Molekül hergestellt hat, das er gerne machen wollte.
Das hört sich ja sehr fortschrittlich an, über die Cloud die Roboter entsprechend bedienen. Nun stellt sich immer, wenn ich von künstlicher Intelligenz höre, die Frage, wird der Mensch durch die Maschine ersetzt? Wie sieht es denn hier in diesem Beispiel aus? Wird den Chemikern Arbeit abgenommen oder müssen die um ihren Job fürchten?
Nee, das glaube ich nicht. Alle unsere Methoden, Algorithmen, die wir entwickeln, werden eigentlich dazu entwickelt, um Chemiker zu assistieren. Und eigentlich die eher langweiligen, langwierigen Aufgaben von Chemiker zu verschnellern, damit ein Chemiker dann mehr Zeit hat, sich auf das richtig Interessante, auf die Innovation zu fokussieren.
Ich glaube, gerade in der Retrosynthese ist es ja ein sehr, sehr nützliches Werkzeug für die Chemiker.
Auf IBM Reaction for Chemistry haben wir in der Retrosynthese einen Modus online, wo der Chemiker Vorschläge von der KI erhält und dann mit seinem Expertenwissen eigentlich die besten Vorschläge auswählen kann und so Schritt für Schritt in einer spielerischen Weise mit der KI zusammen die ganze Retrosynthese-Route aufbauen kann.
Philipp, was sind denn die potenziellen Nutzer von Reaction for Chemistry in Robo Reaction? Wo haben die ihren Nutzen?
Vor allem Forscher in der organischen Chemie und im Pharma-Bereich, für die eröffnet Alexan und RoboReaction sehr viele Möglichkeiten. Schritte, die sonst ein, zwei Wochen gedauert hätten, zum Beispiel das Aufbauen einer Retrosynthese und die anschließende Übersetzung in einzelne Schritte, die nicht nur der Roboter, aber auch ein Mensch durchführen kann, kann man innerhalb von Minuten haben. Und dann, falls man Zugriff zum Roboter hat, kann man natürlich auch reproduzierbare Resultate generieren. Und alle zusätzlichen Daten, die man sammeln kann, können für anschließende Analysen gebraucht werden.
Also zwei große Nutzenaspekte, eine höhere Geschwindigkeit und vor allem auch eine bessere Datenbasis für die eigene Entwicklung, für die eigene Forschung. Philipp, du hast auf jeden Fall Lust gemacht, du hast uns alle neugierig gemacht auf RoboReaction, Reaction for Chemistry und gerne sind wir als IBM natürlich an Unternehmen interessiert, an wissenschaftlichen Institutionen interessiert, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Gerne können Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Philipp, ich danke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Viele Grüße in die Schweiz und bis bald. Ein spannendes Thema, finde ich. Und die Parallelen, wie ein Übersetzungsprogramm mittels NLP selbst seine Sprachen in andere Sprachen übersetzt und wie hier Anfangsmoleküle in Produkte übersetzt werden, finde ich, um mit Spock zu sprechen, faszinierend. Das war fast das Live-Studio vom 29. September, aber halt, einen Beitrag und wichtigen Hinweis habe ich noch. Wie die Bedrohung durch Covid-19 gerade als Katalysator von Prozessen wirkt, wie es plötzlich schneller vorangeht, das findet der bekannte Wissenschaftler als Ranga Yogeshwar ebenfalls faszinierend. Sie kennen ihn sicher aus verschiedenen Fernsehsendungen. Ranga Yogeshwar wird auf dem Zinc Digital Summit am 20. und 21. Oktober sprechen und ich freue mich ganz besonders auf seinen Vortrag. Wir sehen und hören uns dann auf dem Zinc Digital Summit und hoffentlich auch wieder kommenden Dienstag zum IBM Live-Studio Magazin.